ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Isso-Hörerinnen und Isso-Hörer. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit am Start seid. Und wenn ich sage wir, dann sind es wie immer unser Ernährungswissenschaftler Achim Sam und...
Ja, unsere neue ausgezeichnete Ernährungswissenschaftlerin, die Julia Rohrmoser.
Ja, stimmt, mittlerweile könnte ich mich auch so betiteln.
Ja.
Ja, sehr schön. Ja, wir sind heute mal wieder nicht nur zu zweit im Podcast-Studio, sondern wir hatten euch ja auch schon mal versprochen, dass wir nochmal eine ganze Folge über Ernährungspsychologie sprechen würden. Und deswegen sind wir heute nicht nur zu zweit, sondern tatsächlich zu dritt.
Achims ultimatives Gastintro.
Ja, heute haben wir eine Frau zu Gast, über die ich mich ganz besonders freue. Nicht nur, weil ich fachlich ein ganz, wirklich ganz großer Fan von ihr bin, sondern weil ich auch eine echte Geschichte mit ihr verbinde. Und zwar bat mich vor vielen, vielen Jahren Christian Frommert, einer meiner engsten Freunde, bezüglich seiner Essstörung um Rat. Und man kann mit Fug und Recht sagen, dass er sich in einem sehr kritischen Zustand befand und kurz vor einem multiplen Organversagen stand. Ich war offen gestanden fachlich und emotional komplett überfordert und habe mir von sehr renommierten Ernährungswissenschaftlern und Kollegen Unterstützung erbeten. Und auf meine Frage bekam ich aber stets die eine Antwort. Wenn es eine erfahrene Ernährungspsychologin gibt, die in einer solchen Situation kompetente Unterstützung bieten kann, dann ist es Jocelyne Reich-Soufflé aus Frankfurt am Main. Und genauso war es dann auch. Jocelyne Reich-Soufflé hat geholfen und sie hilft auch heute noch, und zwar auch vielen anderen Menschen, ob in ihrer Praxis in Frankfurt oder mit ihren Seminaren in den verschiedensten ernährungswissenschaftlichen Institutionen und therapeutischen Einrichtungen. Ich habe schon viel von ihr lernen dürfen, zum Beispiel, dass unser Kopf und nicht der Magen oder unser Darm die entscheidende Rolle bei unserer Ernährung spielt. Jocelyne Reich-Soufflé, schön, dass Sie heute bei uns sind. Eine ganz kurze Frage vorweg. Welche Rolle spielt denn nun der Kopf bei unserer Ernährung?
Ja, lieber Achim, zuerst mal herzlichen Dank für diese schöne Einladung. Also der Kopf, der spielt eine Rolle in der Tat in Verbindung mit unserem Körper. Wir können nur unserem Kopf praktisch mit dem Körper kooperieren lassen.
Sie haben zu mir gesagt, dass so, und bevor man in ein Baguette beißt, ja, und eine bestimmte Konfitüre darauf schmiert, so viele Prozesse stattfinden im Kopf, lange bevor letzten Endes der Dünndarm darüber entscheidet, ist das denn jetzt gesund oder ist das ungesund für uns?
Ja, das ist richtig. Es passieren einige Prozesse. Die Frage ist, ob diese Prozesse tatsächlich im Kopf geschehen oder ob die Prozesse einfach aus der Erinnerungsvermögen, das heißt im Körper letztes Ende, geschaltet werden. Das heißt, unsere Ernährungssprache zu verstehen bedeutet, dass wir alles einbeziehen, was wir erlebt haben. Also wenn ich in ein Baguette beiße, so, ich bin Französin, dann natürlich wandern meine Gedanken, vielleicht auch meine Wünsche, meine Fantasie, meine Erinnerung, meine Gefühle zu der Baguette und meine Wertvorstellung. Ich habe natürlich zum Baguette ein absolutes, sagen wir mal, von klein auf ein ganz selbstverständliches Verhältnis. Auch meine moralische Vorstellung zur Baguette spielen eine Rolle mit. Das heißt, natürlich beiße ich mit meinem gesamten Körper und alles, was dazu gehört.
Ja, also es heißt, dass die Ernährung doch unsere Ernährung, die persönliche Ernährung, hochkomplex ist. Also das heißt, bevor ich mich entscheide, in was hineinzubeißen, spielen so viele Faktoren eine Rolle und auch Prägung, Kindheit, bevor man sich entscheidet, das wirklich zu kauen letzten Endes.
Absolut, absolut, ja.
Was ich ja trotzdem immer so spannend finde auch, theoretisch weiß man ja auch viel mittlerweile über Ernährung und dass man sich beim Essen nicht stressen soll. Also man weiß ja eigentlich relativ viel mittlerweile, aber man kann das oft einfach nicht umsetzen. Ne? Also das finde ich immer so spannend. Woran liegt das denn?
Ja, das Wissen, also wir haben natürlich einen Kopf, das ist richtig. Die Großhirnrinde, unsere Denkerin oder unsere Denker, je nachdem, ist sehr fleißig und versucht immer neue Theorien aufzustellen. Ja? Aber wir haben einen Körper, ja, und dieser Körper müssen wir gerecht sein und der hat unterschiedliche Erregungen. Und solange wir uns nicht in Verbindung setzen, Kopf und Körper, werden wir nicht weiterkommen. Deswegen der größte Wissensstand als solches, solange er nicht der eigene Körper damit bezieht und die eigene Bedürfnisse, die aus diesem Körper stammen, wird uns nur kurze Zeit begleiten können. Daher, Wissen allein reicht nicht. Wir müssen in Verbindung kommen mit dem, was unser Körper braucht. Ja.
Da bin ich vielleicht ein ganz klassisches Beispiel. Ich bin Ernährungswissenschaftler und ich würde einfach mal stur und steif behaupten, ich weiß relativ viel zum Thema Ernährung. Und meine Frau sagt auch immer zu mir, vielleicht mal ein bisschen weniger quatschen, ein bisschen mehr umsetzen, Achim, irgendwie von dem, was du da, was du da irgendwie von dir gibst. Mein relativ plumper Satz ist dann immer, der Prophet weiß den Weg, ob er ihn selber geht, ist fraglich. Was ich damit sagen will, ist, genau ich bin da vielleicht der perfekte Fall dafür, wo das sehr weit auseinander geht. Man weiß relativ, mein Kopf weiß da viel, er weiß auch, wie das funktioniert. In der Praxis fehlt mir dann vielleicht oftmals die Verbindung zu meinem Körper.
Ja, vielleicht auch Geduld. Vielleicht die Geduld. Ne?
Ich bin 42 Jahre, liebe Joseline Reichsoffler. Wie geduldig muss ich denn noch sein?
Oder wie geduldig muss ich noch werden?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, das ist richtig.
Nein, ich denke, die Geduld spielt wirklich eine große Rolle, weil um sich selbst verstehbar zu machen, braucht es wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Mitgefühl mit sich. Und das ist ein Thema, das gerade das Thema Gewicht oder das Thema Übergewicht, das ist ein Thema, der sehr seit vielen Jahren tatsächlich auf sehr vereinfacht. Ne? Also so auf dem Motto, wenn du ein bisschen mehr Disziplin hast, wenn du dich ein bisschen mehr einschränkst, dann wird es auch funktionieren.
Ja.
Und ich glaube, da müssen wir uns ganz klar sein, dass es ist ein Thema, der ein großes Verständnis für sich, für seinen Weg, für seine Art, sich zu beruhigen, vielleicht auch für die Art und Weise, wie man sich selbst emotional nachnährt. Ne? Also das spielt eine große Rolle, ja, weil die psychologische Aspekt, die eigentlich mit dem Thema Hunger und Sättigung zu tun haben, das sind Aspekte, die sehr viel zu tun haben aus unserer Bindungstheorie. Deswegen würde ich sagen, so schnell würde ich es nicht einfach.
Aufgeben.
Nein, nicht nur nicht aufgeben, sondern ich würde nicht nur sagen, nicht einfach nur tun, sondern ich würde sagen, einfach sich anders verstehen lernen.
Ist das auch ein Lernprozess, also auch ein Lernen von das tut mir gut. Also das heißt, dass man immer so Inseln hat, dass sich das, was man da tut, auch lohnt und das auch spürt. Ja. Habe ich da vielleicht noch zu wenig körperliche Erfahrungsinseln? Ich weiß es ja, dass es mir besser geht, wenn ich ein paar Kilo weniger habe, wenn ich mich an der einen oder anderen Stelle da besser ernähre. Ich meine, ich trinke keinen Alkohol, so schlecht ernähre ich mich nicht. Nicht, dass man das falsch versteht. Aber es ist doch so, dass ich weiß, dass ich da durchaus was besser machen könnte, weil es mir da auch besser ginge. Und also ich muss mir auch so Erfolgsgefühle schaffen oder erlebbar machen wahrscheinlich, ne, mit der Zeit.
Ja, und vielleicht auch eine Verbindung erstellen zu Ihrem Organismus, der sehr jung scheint, eine Befriedigung geholt hat aus dieser Nahrungsaufnahme. Und über diese Befriedigung haben Sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit, weil Sie haben ja eine Leidenschaft für dieses Thema Ernährung, und Sie haben sich da einen mentalen Raum geschaffen, der ziemlich unabhängig war von der Anwesenheit von anderen. Das heißt, sie konnten über die Nahrung eine Beruhigung erlangen. Ja? Und ich denke, das ist ein Beziehungsmuster. Und in dem Moment, in dem sie diese Beziehungsmuster andersweitig erweitern, könnte ich mir vorstellen, dass es möglich wäre, den Körper praktisch auch gerecht zu geben, zu sein und ihm was anderes anzubieten. Ja.
Ich hab häufig, oder im Moment bin ich quasi in so einer Gewichtsreduktionsphase und ich weiß, wie sich jetzt wieder ein echter Hunger anfühlt oder dass man den auch wieder haben kann. Aber gibt es denn eine Trennschärfe zwischen Appetit und Hunger? Also gibt es für mich eine Unterscheidung, an der ich das festmachen kann, ui, das ist jetzt nur ein Reiz, ein Geruch, der einen Appetit weckt, oder das ist echter Hunger? Gibt es da biologisch, biochemisch oder auch ernährungspsychologisch Erkennungsmerkmale, sagen wir mal so.
Also Hunger ist eine Wahrnehmung, ja? Während der Appetit keine Wahrnehmung ist, sondern der Appetit ist eine Art Startsignale, um zu essen. Was Sie vielleicht für sich unterscheiden können, ist, ob Sie tatsächlich jetzt einen Hunger haben. Also da gäbe es sicherlich auch verschiedene Arten von Hunger, ob das jetzt ein Kalorienhunger wäre oder ein Proteinhunger. Also es gibt da sicherlich verschiedene Hunger. Oder ob Sie tatsächlich einen emotionalen Hunger haben. Also ob es gerade wichtig wäre für Sie, dass Sie eine Pause machen, ob es gerade wichtig wäre für Sie, dass Sie sich praktisch nicht mehr unterbrochen werden, wenn Sie gerade eine Aufgabe nachgehen, damit Ihr Gehirn tatsächlich zur Ruhe kommt. Das wäre sicherlich wichtig, das wäre das, was Sie unterscheiden können.
Ich habe mal versucht, so ein bisschen zu beobachten, wann ich denn anfange zu essen. Und das wissen ja alle Zuhörer, dass ich kein Kostverächter bin, sondern auch aus der Metzgerfamilie und so weiter stamme. Und sie haben mir den Hinweis gegeben, dass wenn es sozusagen bedrohlich existenziell oder wenn es um einen Lebenserhalt geht, dass da bestimmte Mechanismen im Kopf stattfinden, die wir einfach kaum mehr kontrollieren können. Und ich bin jemand, der über das Essen tatsächlich kompensiert, also coped oder viel übers Essen steckt viel Emotionalität drin. Und bei mir ist es so, dass wenn ich merke, dass ich bestimmte Situationen nicht mehr im Griff habe oder nicht mehr kontrollieren kann, dass es quasi bedrohlich ist, gibt mir Ernährung oder Essen eine große Sicherheit. Ich weiß also, wenn ich was kaue, ich bin sozusagen in einem Kokon der Sicherheit. Ich werde nicht verhungern. Ich werde nicht. Kann es sein, dass es so tief drin steckt, dass da so eine Verwurzelung ist, dass mir Essen oder auch vielen Menschen da draußen das Gefühl gibt, so du hast was zu essen, du bist in Sicherheit?
Ja, zumindest hat Essen sicherlich für Sie sehr früh eine sehr wichtige Rolle gespielt, ein wichtiger Aspekt, dass Sie sich über diesen Weg beruhigen könnte. Insofern, es ist eigentlich wunderbar, Ihr Gehirn ist ja sehr gebrauchsfähig, ja, und er reagiert sehr, sehr, sehr gut in dem Moment, in dem Sie merken, ich brauche eine Beruhigung, schickt er Ihnen einen bestimmten Automatismus, ja, das ist richtig, damit Sie tatsächlich essen. Aber vorhin haben Sie eine sehr wichtige Frage, Sie haben zumindest angefangen zu erzählen, dass Sie praktisch versucht haben zu überlegen, in welche Situation Sie zu essen beginnen, aber dann sind Sie nicht weiter darauf eingegangen. Das fände ich jetzt gerade wichtig, glaube ich, für alle unsere Hörer.
Ja,
welche Situation haben Sie festgestellt? Weil ich glaube, da ist ein ganz wesentlicher Punkt für uns alle. Was wir brauchen, damit wir wirklich an diesen Hunger kommen, ist eine Kooperation mit dem Körper. Also wenn wir nur den Kopf einschalten, funktioniert es nicht. Das heißt, wir brauchen wirklich eine Verbindung, Achim. Das bedeutet im Grunde genommen, diese Verbindung läuft über eine Art Wellenlänge. Mhm. Und wenn Sie sich darauf nur konzentrieren, ohne entspannt zu sein, befinden Sie sich nicht in eine bestimmte Wellenlänge zu Ihrem Körper, sondern wenn Sie praktisch konzentriert sind auf das Thema, sollte ich jetzt essen, sollte ich jetzt nicht essen und parallel dazu Stress haben, dann haben Sie eine sehr, sehr hohe Elektrizität, also so in Ihrem Gehirn praktisch eine sehr, sehr hohe, eine Geschwindigkeit von Spannung, von Impuls. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie da nicht unbedingt das zu sich nehmen, was Ihnen gut tut, weil Sie sich dann praktisch durch den Stress in bestimmte Gammawellen befinden, ist sehr groß. Wenn Sie wiederum entspannen und weiterhin konzentriert auf dieses Thema bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das zu sich nehmen, was Sie gerade brauchen, deutlich größer. Deswegen wäre es
das
wichtig,
ist genau der Punkt. Ja. Mhm. Also um das vielleicht für alle mal zugänglich zu machen.
Ja. Ja.
Bei mir ist es so, dass wenn ich quasi sehr unter Stress gerate, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit meinem doch vermeintlich gut funktionierenden Gehirn das und mit meiner Emotion das nicht mehr steuern. Ich bin abhängig von der Umwelt, von der Außenwelt und auch von Emotionalitäten, dass ich dann zumindest das Essen kontrollieren kann und mir das Essen dann insofern eine Sicherheit gibt. Ich kann das jetzt steuern, ich kann jetzt beeinflussen, ich kann was essen, ich habe das Geld, mir was zu kaufen, den Appetit zu stillen und mir die Sicherheit zu geben. Das ist das, was ich... Und dann spielt es eigentlich ist es fast besser, wenn es was Energiereiches ist oder wenn ich das Gefühl habe, es ist was Gehaltvolles, eher wie man früher auf den Acker gegangen ist und vorher was Gehaltvolles gegessen hat, um quasi diese Befriedigung zu haben, so das rettet dich jetzt auch noch über eine weitere Notzeit hinweg und du bist in Sicherheit. Also das ist jetzt mal sehr aus dem Nähkästchen geplaudert, was ich da, wo ich das Gefühl habe oder zumindest so für mich beobachtet habe, wann bei mir so eine Art Kontrollverlust dann eintritt, wenn ich gleichzeitig das Gefühl habe, ich kann das kontrollieren, was ich esse. Und da schließe ich quasi auch einen engen Zusammenhang zu auch Menschen mit Essstörungen, die auch dann das Essen verweigern. Bei mir ist es nur eher so, dass ich dann zuschlage und mehr esse. Das ist jetzt nicht ein Binge-Eating, also dass ich übermäßig, sondern ich esse dann einfach was Gehaltvolles, was auf das ich normalerweise Zugang hätte, das auch jetzt nicht essen zu müssen.
Und wenn man jetzt wie Achim so ist, gibt es dann irgendwelche Tipps, die er befolgen kann jetzt zum Beispiel? Oder auch alle Zuhörer und Zuhörer, die sich damit irgendwie identifizieren können. Haben Sie irgendwelche Tipps, wie man beispielsweise aus diesem fast Hamsterrad, kann man ja fast sagen, rauskommen kann?
Ja, also zumindest, ich denke, so allgemeine Tipps gibt es sicherlich nicht, weil zuerst mal wäre es wichtig zu schauen, was für Sinn hat es eigentlich, was derjenige tut. Aber was auf jeden Fall man grundsätzlich empfehlen könnte, wäre seine eigene Wahrnehmung zu schulen. Und das ist ein Zweig der Ernährungspsychologie, ist die Wahrnehmungsschulung. Und die Wahrnehmungsschulung läuft über eine Aufmerksamkeitsschulung. Das heißt, letztes Ende, also der erste Punkt der Wahrnehmungsschulung ist die Klarheit und die Präzision. Das heißt, ich versuche durch eine differenzierte Aufmerksamkeit, so wie jetzt Achim begonnen hat, es zu tun. Also er fängt an zu beobachten, in welcher Situation mache ich dieses oder jenes. Ich beobachte zuerst mal das, was ich tue, ohne es jetzt verändern zu wollen, sondern einfach nur aus der Kraft der Beobachtung bekomme ich ein bisschen Licht. Ne? Das ist ein Fokus, den ich draufsetze. Ich würde sagen, das ist der erste Schritt, sicherlich der wesentlichste. Dann ist es wichtig, und ich glaube, da haben wir fast alle ein Dilemma, dass wir praktisch ein Overload an Informationen, das heißt, dass wir uns nicht zu stark ablenken lassen. Das macht unser Gehirn gern, dass er unheimlich viel parallel macht. Und für diese Wahrnehmungsschulung brauche ich praktisch, um wirklich an diese Wahrnehmung zu kommen, muss ich mich so wenig wie möglich ablenken lassen. Das heißt also, wenn ich esse, essen. Ja, wenn ich trinke und wenn ich vielleicht lese, einfach nur lesen. Ja. Und ein anderes vielleicht, was einem helfen könnte, wäre, es macht sicherlich, vorhin hörte ich von Appetit und von Hunger, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns eine bewusste Zuwendung immer wieder hingeben. Ja? Also bewusste Zuwendung würde bedeuten, in dem Fall, dass vielleicht kann sich Achim ein paar Nahrungsmittel nennen, die er qualitativ als besonders für ihn besonders gut empfindet, besonders beruhigend oder eine bestimmte Menge, von der er sagt, ja, das ist eine Menge, die tut mir gut, wenn ich, sagen wir mal, eine kleine Vorspeise esse und eine kleine Nachspeise, es tut mir gut. Und dass man sich bewusst mit diese ausgewählten Nahrungsmittel auseinandersetzt. Ne? Weshalb will ich diese Nahrungsmittel und weshalb will ich nicht das andere? Ja? Und ich glaube, diese bewusste Zuwendung ist eine Form der Schulung. Ne? Die Verfügbarkeit reduzieren, das heißt vielleicht nicht zu viel um sich herum haben, weil das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Ja? Sobald ich tatsächlich sehr viel um mich herum habe, in meine Umgebung kann ich meine Wahrnehmung weniger stärken, als wenn ich nach etwas praktisch suchen muss. Ja? Deswegen ist diese sogenannte, ich werde vielleicht heute Abend Pasta essen, das löst schon eine Dopaminausschüttung, also löst schon eine Belohnung. Wenn ich sicher weiß, ich werde jetzt die Pasta essen, weil sie sah sind, das löst deutlich weniger Dopamin. Also deswegen lohnt es sich tatsächlich ein bisschen weniger Verfügbarkeit. Ja, und es macht auch kreativ. Ja, das wäre auch ganz schön. Ja, also das wären so kleine Tipps, ne, die vielleicht zuerst mal für eine erste Phase Ihnen helfen könnten. Ja.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Stress zur größten Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts erklärt. Welche Rolle spielt denn Stress im Zusammenhang mit unserer Ernährung? Was löst Stress bei uns aus?
Eine große Rolle insofern, dass wir seit gar nicht so wahnsinnig langer Zeit wissen, dass wir schon zwei große Netzwerke haben im Gehirn. Eine, die sich auf die Dinge konzentriert, die wir machen wollen. Und ein anderes Netzwerk, die sich mit Störung letztes Ende auseinandersetzt. Und das große Problem ist, wenn wir, dass wir unsere Konzentration auf das, was wir machen möchten, tatsächlich nur gut einsetzen können, wenn wir nicht andauernd von einer Störung wenn wir nicht andauernd eine Störung unterdrücken müssen, ja, sondern wenn wir gut praktisch sagen können, okay, jetzt mache ich das und später widme ich mich praktisch das Problem. Und wir versuchen häufig in unserer jetzigen Zeit parallel so viele Baustellen zu lösen. Und das scheint ein großes Problem zu sein für unsere Konzentration und aufgrund dessen natürlich auch danach für die Fürsorge, die wir uns geben. Ja, das ist richtig, ja.
Ich bin sozusagen oder sage immer auch, habe in Vorträgen schon gesagt, ich bin kein Freund von Verboten, von Ernährungsverboten.
Ja, ja.
Mhm. Und also das Thema rigide Kontrolle, wie stehen Sie dazu? Also das liegt ja in der Ernährungswissenschaft, ist ja oft so, dass man gerne mal sagt, ist dies nicht das und man verbietet, man gibt auch den Eindruck von, das ist ungesund, das ist eher verboten. Was halten Sie davon?
Also grundsätzlich, ich wüsste nicht, was man bei der Ernährung verbieten sollte. Also außer sich zu vergiften. Also
ja. Das finde ich schön.
Das beantwortet, glaube ich, alles.
Ich denke, um das geht, genau. Es geht darum, dass derjenige praktisch ein bisschen nach seinem Bedürfnis schaut, was ihm gut tut. Ne? Also ich denke, das ist schon ein großes Bedürfnis, mir etwas Gutes zu tun als solches und das zu spüren und das wieder zu spüren und das wieder sein Gedankengut dazu zu pflegen, ist wichtig. Ich glaube, die meisten Ernährungsverhalten haben insofern ein Problem, sobald ich anfange, darüber so schlecht zu denken. Ja? Mhm. Also das Problem ist nicht, ein Stückchen Käse zu essen, ein Stückchen Käse zu genießen. Wenn ich aber anfange, über diesen Käse Gedanken zu haben, die diesen Käse diskriminiert, ja, dann wird es ein Problem. Aber nicht dieser Käse ist das Problem, sondern die Gedanken, die ich dazu habe. Deswegen wird es schon wichtig sein, dass wir unsere Gedanken überprüfen.
Hat sich das jetzt mit den Jahren eigentlich ganz doll verändert? Weil ich habe das Gefühl, dass gerade auch durch diese ganzen sozialen Medien, auch gerade das mit diesen Verboten, worüber wir gerade gesprochen haben, einfach viel doller geworden ist, weil einem ja sozusagen vorgelebt wird, was für Lebensmittel man auf keinen Fall konsumieren sollte und ja alle über einen Kamm geschert werden sozusagen, obwohl wahrscheinlich jeder ja eigentlich anders auf Lebensmittel reagiert und so.
Ja, es gibt immer... Es gibt Phasen, finde ich, also gerade im Bereich der Ernährungspsychologie. Es gibt also in den letzten 2 Jahren aufgrund der Pandemie und aufgrund von neuen Ängsten, die letztes Ende sich auch tatsächlich auch für viele sich spüren lassen, gibt es immer wieder einen Wunsch, ne, nach etwas strengere Regeln, vielleicht einen Wunsch nach Magie, vielleicht einen Wunsch, nachdem jemand uns sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Und dann gibt es wieder Phasen, in denen dieser Wunsch ein bisschen weniger stark geprägt ist. Aber grundsätzlich gesehen, dieser Wunsch nach Listen, dieser Wunsch nach vereinfachter Weg, in dem man plötzlich die Kohlenhydrat verbannt oder das Fett verbannt oder das Eiweiß, was es alles gibt, sind meistens Wünsche, die für meinen Begriff schon ein reduziertes Denken letztes Ende verspricht. Ja? Weil sobald ich mich nach einem Muster verhalten soll, dann möchte ich nicht mehr rechts oder links denken. Ich möchte nur das tun, was gesagt wird. Und dieser Wunsch nach Vereinfachung hat vielleicht damit zu tun, dass in diese Dschungel von Erkenntnisse und von Widersprüche der Mensch natürlich eine tiefe Sehnsucht hat, dass man ihm sagt, sag mir einfach, was ich zu tun habe, ja, und also das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Die Verunsicherung, die stattgefunden hat in den letzten Jahren, führt schon dazu, dass man einen Wunsch hat danach, ja.
Ah, okay, also es bedeutet, oder zumindest ist es ein Hinweis, dass beispielsweise so eine Orthorexie, also quasi dieser Zwang, gesund zu ernähren, einfach auch, man weiß ja sehr komplex, was ist eigentlich irgendwie was Gesundes, was ist weniger gesund. Mhm. Eine Sehnsucht nach einer Vereinfachung ist, nach einem Plan sozusagen, der mir das vorgibt, der mir das Denken auch ein Stück weit abnimmt.
Ja, wenn du keine Fragen mehr hast, Achim.
Ich habe noch ganz viele Fragen, aber.
Wahrscheinlich müssen wir da auch nochmal eine zweite Folge oder so dazu machen, weil das Thema ist sehr, sehr tiefgründig, wie man jetzt auch schon merkt, und auch wahnsinnig spannend. Also, wenn ihr auch noch Fragen dazu habt, dann schreibt uns auch weiterhin gerne. Wir kommen jetzt tatsächlich schon zum Highlight der Woche.
Das Highlight der Woche.
Und da wir eine Gästin haben, würde ich sagen. Kommt das Highlight der Woche von Ihnen heute, ne?
Ich liebe Comté.
Comté?
Comté. Comté, das ist ein Käse. Das ist ein Käse, ist ein wunderbarer Käse aus dem Jura. Seine Milch kommt von bestimmten Kühe, von Montbéliard. Das sind Kühe, die nur aus den Jura-Wiesen praktisch gefüttert werden. Und das ist und warum ich diesen Käse besonders liebe als solches, er hat mich insofern in Zürich beeindruckt, weil es haben sich zwei Völker zusammengetan, um die Rezeptur wirklich hinzukriegen, die Franzosen und die Schweizer, schon vor viele, viele Jahren. Dann habe ich gedacht, wie schön das ist, wenn unter Völker praktisch auch noch Rezepte ausgetauscht werden. Was mich aber auch besonders fasziniert hat, die erste Fernsehsendung, Werbung von diesem Käse, da saß ein Mann auf großem Flur und meinte nur, ein Comté herzustellen. Für eine Comté-Herstellung brauchen wir ganz viel Zeit. Und da tickte nur eine Uhr. Und das war in einer Zeit, also vor einigen Jahren, in dem alles zählte, was schnell ginge. Ja. Und bei diesem Käse ging es nur um die Zeit. Also er braucht 4 Monate für eine Reifezeit. Und ich kann Ihnen einfach nur sagen, also die Comté-Herstellung hat wirklich recht behalten. Mittlerweile ist es weltweit eine hervorragende Käsesorte. Man muss sich Zeit nehmen, ja.
Ja, genauso wie die Zeit, die ich vielleicht noch braucht, um meinen Körper in Einklang mit meinem Geist zu bringen und mit meiner Ernährung. Genau. Ich liebe den Comté, obwohl ich jetzt gar nicht weiß, wie er schmeckt.
Die aber sehr gute Comté benötigen 24 Monate Reifezeit, lieber Harim. Das heißt, also der junge Comté braucht 4 Monate Zeit. Ein sehr ausgereifter Comté 24 Monate. Alles, lassen Sie sich Zeit für diesen Thema.
Also ich würde mich auch eher als den überreifen Comté. Ich brauche noch ein bisschen Reifezeit.
Achim, das wird schon. Das wird
aber
schon.
Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, was man da jetzt zumindest auch mal sehen konnte, wie komplex das Thema Ernährungspsychologie ist, wie wichtig das ist, quasi seinen Kopf und den Körper da in Einklang zu bringen und sich dann auch mit seiner, was alles eine Rolle spielen kann und wie intensiv das ist, das Thema Essen, wie viel Emotionalität das verbunden ist. Mhm. Und das ist nicht ein einfaches Hunger ist nur ein schlichtes Gefühl, das man vielleicht auch irgendwie vor der Tür stehen lassen kann, sondern dass da mehr dahinter steckt und viele Menschen da draußen auch echte Probleme haben, die es zu lösen gilt. Und deshalb ein ganz herzliches Dankeschön für die Ausführlichkeit und wir würden gerne noch weitermachen, aber vielleicht machen wir einfach noch eine weitere Folge. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Gern geschehen.
Und bis hoffentlich bald.
Bis hoffentlich bald auch. Auf Wiedersehen.
Und euch natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, für euch war die Folge genauso spannend wie für Achim und für mich. Und wenn der Podcast euch gefallen hat, dann teilt ihn gerne mit allen Menschen, die das Thema Ernährungspsychologie auch interessieren könnte. Und Achim, wir sehen uns ja nächste Woche auch schon wieder, ne?
Auf jeden Fall, ist so.
Bis dann.
Bis dahin. Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren probieren immer wieder alles aus.
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.